Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, unser Vater, bei dir finden wir Zuflucht und Ruhe. In deinem Herzen ist unser Platz. Da ist unser Zuhause, in dieser ewigen Liebesglut, die dein innerstes Wesen ist. Daher kommen wir und dahin gehen wir. Danke, Vater, für jede Ermahnung, die du uns gibst, durch Menschen, durch Propheten, durch Engel, durch unser Gewissen, durch das Wort der Schrift. Danke für jede Ermahnung, die uns aufmerksam macht, wenn wir den richtigen Weg verlassen, wenn wir uns ableiten lassen von Irrlichtern, von falschen Verheißungen oder wenn wir es uns aus Bequemlichkeit oder aus Enttäuschung in der Wüste bequem machen. Das ist nicht unser Ziel, Herr. Deine Liebe ist unser Ziel. Unser ganzes Leben ist ein Weg nach Hause. Ruf uns zu dir, Herr, heute noch mehr. Lass uns den Weg zurückfinden zu dir. Schenke uns Reue und Umkehr. Danke, Vater, dass du uns über alles liebst. Nehmen wir besonders heute auch einen jungen Mann mit ins Gebet, der hier am Kurs bis jetzt teilgenommen hat und auch gerne weiter teilnehmen wollte, aber der jetzt aus Gesundheitsgründen sich einer neuen ärztlichen Untersuchung unterziehen muss. Wir haben gerade miteinander noch gebetet und er hat sich verabschiedet und er sagte, dass er gerne hier geblieben wäre, aber im Geiste ist er bei uns. Interessant ist nur, dass er mir gerade auch erzählte, dass er während der ganzen Nacht dieses Bild vor Augen hatte, was ich gestern beschrieben hatte, so unter dem Kreuz zu stehen und darauf zu rufen, Herr, in deiner Liebe möchte ich sein. Und er hat sich die ganze Nacht angesehen, gefühlt von diesem gekreuzigten Blick der Liebe Gottes. Und interessant ist, dass ich einige Male in dieser Nacht wach wurde und ausgerechnet an diesen jungen Mann auch denken musste und für ihn gebetet habe. Da merkt man also, wie Gott wirklich die Gedanken auch miteinander verbindet, auch ein Zeichen dafür, dass er hier bei uns ist. Was auch immer er mit uns tut und welche Wege er auch immer führt. Das Heil ist das wichtige Ziel. Das Heil, das er für uns bereitet hat. Die Heilung kann dann sein. Aber wenn die Seele, wenn der Kern gesund ist, dann darf die Schale ruhig auch krank sein. Ja, heute geht es um das Thema Umkehr. Umkehr und Hinwendung zu Gott. Die Vorbereitung auf die Beichte. Da möchte ich mit Ihnen zunächst einmal den Psalm 103 lesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet, und dich mit Huld und Erbarmen krönt, der dich dein Leben lang mit seinen Gaben sättigt, wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. Der Herr vollbringt Taten des Heiles, Recht verschafft er allen Bedrängten. Er hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israels seine Werke. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte. Er wird nicht immer zürnen, nicht ewig im Groll verharren. Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten. So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er die Schuld von uns. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, was wir für Gebilde sind. Er denkt daran, wir sind nur Staub. Des Menschentage sind wie Gras. Er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig für alle, die ihn fürchten und ehren. Sein Heil erfahren noch Kinder und Enkel, alle, die seinen Bund bewahren, an seine Gebote denken und danach handeln. Der Herr hat seinen Thron errichtet im Himmel, seine königliche Macht beherrscht das All. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die seine Befehle vollstrecken, seinen Worten gehorsam. Lobt den Herrn, all seine Scharen, seine Diener, die seinen Willen vollziehen. Lobt den Herrn, all seine Werke, an jedem Ort seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Einer der schönsten Psalmen, die im Psalter stehen. Es fängt an mit dem Auftrag zum Lob Gottes und es endet damit. So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er die Schuld von uns. Das ist das, was Gott mit uns tun will. Aber Gott ist es, der die Schuld entfernt, nicht wir selber. Wenn wir mit unserer Schuld richtig umgehen wollen, dann nützt es nichts zu warten, bis uns diese Schuld bedrückt und uns psychisch krank macht, dass wir dann erst zum Psychiater laufen. Der Psychiater kann hilfreich sein und kann sehr wichtig sein. Aber er ist nicht dafür zuständig, mit unserer Schuld richtig umgehen zu lernen. Alle Verdrängungsmechanismen, die unsere Zeit auf Lager hat, helfen nicht, mit der Schuld richtig umzugehen. Ich kann immer einen Sündenbock finden für das, was ich selber verbockt habe. Wenn wir beichten gehen, dann ist es manchmal viel leichter, die Sünden der anderen zu beichten. Merke ich schon bei den kleinen Kommunionkindern. Hallo, wir bleiben jetzt mal bei dir, sage ich dann. Ne? Ja, mein Bruder ärgert mich immer. Ja, Moment. Und du? Ja, ich bin dann sauer. Ah ja, dann kommen wir schon auf die Spur. Was machst du denn dann, wenn du sauer bist? Ja, und dann kommen so allerhand Dinge. Ja. Also die Schuld der anderen zu beichten, das merkt man auch manchmal bei Erwachsenen. Das verzögert die Beichte nur unnötig, aber es hilft nicht. Es hilft überhaupt nicht. Denn das macht ja so ein Automatismus, der in uns vorhanden ist schon. Das finden wir bei Adam und Eva ja schon, das Verschieben der Schuld. Das hilft also nicht. Wenn wir richtig mit der Schuld umgehen wollen, dann ist es zuerst einmal wichtig, auf den Herrn zu schauen. Immer wieder dasselbe. Immer ist das unsere Blickrichtung. Wir schauen hin zum Herrn und lassen uns von seiner Liebe anschauen, damit er das in unserem Herzen ins Licht heben kann, was er da gerade anschaut. Und wenn er es für richtig hält, dass ich jetzt die und die Situation meines Lebens nochmal anschaue, selbst wenn sie mich Tränen und Schmerzen kostet, dann ist das aber etwas, was mir dann in dem Moment zum Heile dient, was Gott ins Licht hebt, kann ich anschauen. Aber zuerst ist wichtig, dass ich mich anbinde an den Herrn, in seine Liebe, wie ein Bergsteiger, der den Weg nicht richtig kennt und deswegen einen Bergführer hat. Da seilt man sich an. Ich selber kann das nicht, weil ich Höhenangst habe, also ich brauche da gar nicht erst los, aber das Bild ist so schön. Und dieser Bergsteiger, der also an dem Bergführer hängt, und das ist Jesus, der kann in alle Abgründe schauen. Das hält er aus, weil er gesichert ist. Oder ein anderes Bild, wenn ich jemandem helfen will, der in den Brunnen gefallen ist, dann muss ich selber einen festen Boden unter den Füßen haben, dann muss ich eine Standfestigkeit haben. Denn sonst, wenn ich mich zu weit über den Brunnenrand lege, dann ist es um mich geschehen, dann liege ich selber mit unten. Also reines Mitleid hilft nicht, sondern ich muss angebunden sein, tief verwurzelt sein, eins sein mit meinem Lebensbergführer, mit meinem guten Hirten, der mir vorangeht, der mir Schutz und Sicherheit bietet. Und mit ihm kann ich sogar durch die Höllen dieses Lebens gehen. Mit ihm kann ich mir alle Abgründe des Lebens anschauen. Aber ohne ihn bitte nicht. Das frisst euch auf. Also mit dem Blick auf Jesus schaue ich dann auf mein eigenes Leben. Und dann lasse ich es in der Ruhe der Besinnung einfach mal hochkommen, was da so kommt. Ach Gott, ja, das hat sie in meinem Leben auch gegeben, das habe ich noch nie gebeichtet. Ja gut, notieren, weg, zur Beichte bringen. Und was dann so hochkommt, das schaue ich mit Jesus zusammen an. Und was vor Jesus standhalten kann, das ist in Ordnung. Was vor ihm nicht standhalten kann, bringe ich in die Beichte. Also mit der eigenen Schuld können wir so umgehen, dass wir sie anschauen. Aber dafür muss man stehen bleiben. Stehen bleiben bedeutet eine Zäsur setzen im Leben. Das ist die Gewissenserforschung. Ich muss stehen bleiben. Und dann muss ich das, worum es da geht, anschauen und nicht sofort, ja, da war ja meine Frau schuld, oder da war ja mein Mann schuld, oder da waren ja, ne, so, die Zeitumstände. Und weil ich ja so wenig Liebe bekommen habe in meiner Kindheit, ist das ja alles verständlich. Ja, 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 mach dir schön selber was vor. Es ist alles letzten Endes erklärbar. Du kannst deine Schuld immer schieben auf deine Eltern, die dich früher so wenig geliebt haben. Was dadurch aber passiert ist, dass du weiterhin diese bittere Wurzel des Hasses in deinem Herzen hast. Du bist unversöhnt und fühlst dich im Recht zu sagen, siehste, ist ja klar, dass ich heute so behindert bin in meinem Leben, weil meine Eltern ja damals und bla 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 bla. Immer die anderen, immer die anderen, immer die anderen. Und ich fühle mich im Recht und bin trotzdem wie eine Miesmuschel. Nicht anzusprechen. Und wenn dieses Thema nur jemand berührt in meinem Leben, wow, dann gehe ich hoch, weil das immer noch eine entzündete Stelle geblieben ist, die nicht heilt. Die nicht heilt. Ich schade mir mit meiner Rechthaberei nur selbst und komme nicht in den Frieden. War ja die damals und so weiter und so weiter. Und was die damals mit mir gemacht haben, das kann durchaus traumatisch sein. Wenn jemand zum Beispiel Missbrauch in seiner frühen Kindheit erlebt hat, das kann ein Trauma sein, dass das fest sitzt. Und trotzdem, mit dem Blick auf Jesus, habe ich die einzige Chance, damit fertig zu werden. Weil Jesus mich darüber hebt. Und wenn ich lange genug mit Jesus vereint bin, kann ich zurückschauen, dann kann ich sogar in diese Abgründe meiner eigenen Vergangenheit schauen und kann dann vielleicht sogar mit einem Herzen voller Mitleid sagen, Gott segne dich. Und dann lasse ich diesen Menschen los. Und nicht, was, dieses Miststück soll ich auch noch segnen? Ja, aber natürlich, weil es kein Miststück ist, sondern weil es ein geliebtes Geschöpf Gottes ist. So wie du auch. Segne ihn und der Segen kommt in dein eigenes Herz zurück. Segnet die, die euch verfluchen, sagt Jesus. Betet für die, die euch verfolgen. Das ist doch kein Scherz, wenn er das sagt. Und er sagt auch nicht, ja, muss mal gucken, vielleicht schaffst du das mal irgendwann. Warte nicht, bis dein Gefühl dazu ja sagt. Sondern tu es aus Einsicht und Entschiedenheit. Und wenn es dich alles kostet, umso besser, weil es nämlich dein Ego scheuert. Da wird was abgeraspelt von deinem Ego. Und was bleibt übrig? Staub. Gut so. Dann bin ich Staub dieser Erde, der ich ja ohnehin bin, als Mensch. Aber ich bin Staub dieser Erde unter dem Kreuz. Und Jesu Blut tropft da hinein und er haucht seinen Geist da hinein. Und ich kann dann sagen, Jesus, nimm du den Staub, der ich bin und forme mich neu und gib du mir das Format, das du für mich gedacht hast. Es geht um Neuschöpfung, es geht um Neuwerden. Auch durch diese Umkehr, durch diesen Akt der Umkehr, der Verzeihung, der Beichte. Spüren Sie anfanghaft, wie sehr die Beichte ein Sakrament der Heilung ist. Es befreit uns, da haben wir gestern nicht drüber gesprochen, es befreit uns von Wurzelsünden. Im Hebräerbrief steht, dass wir die bitteren Wurzeln aus unserem Inneren herausschmeißen sollen. Diese Wurzeln, die Bitterkeit ausstoßen. Die Wurzelsünden sind Hass, Wut, Geiz, Neid und Eifersucht, bis hin auch zu dieser Acedia, die Wüstenväter benennen, das vielleicht so mit Mittagsmüdigkeit übersetzt wird. Das ist eine Art depressive Missstimmung, so eine Entmutigung, so eine Lustlosigkeit, so dieses Gefühl, ach, ich habe es schon tausendmal versucht, das gelingt mir doch nicht, ich lasse es mal auf sich beruhen. So eine Demotivation, als wenn einem ständig jemand den Wind aus den Segeln nimmt. Und das Schiff, das Lebensschiff, segelt nur so mit halber Kraft. Oder wenn einem jemand die Luft aus den Reifen lässt. Und das kostet dann doppelte Motorkraft, den Karren überhaupt noch weiter zu treiben. Diese Wurzelsünden, die sind auch Inhalt der Beichte. Der Streit mit den Nachbarn. Weil die Dachrinne vielleicht ein bisschen zu sehr übers Grundstück racht. Dann werden Prozesse geführt und diese ganze Garage muss dann wieder abgerissen werden. So ein hirnrissiger Schwachsinn. Weil man sich nicht einigen kann, weil so eine Dachrinne 20 Zentimeter drüber ragt. Man fühlt sich dann vielleicht ungerecht behandelt, man kriegt die Wut, man hat ja schließlich den Schaden. Das soll der mir büßen. Das kriegt er wieder. Man wartet auf die nächste Gelegenheit. Tut freundlich, so im normalen Tagesablauf, aber da drin, wenn ich den nur schon sehe. Und sowas kann man jahrelang mit sich rumschleppen. Kann man machen. Kann man machen. Und man kann es auch lassen. Man kann auch sagen, ich schaue nicht mehr auf diese Garage und auf diesen Überstand der Dachrinne, sondern ich schaue auf Jesus. Bitte, Jesus, nimm du mir diese Garage. Nimm du mir diesen Nachbarn. Und wenn es dich dann alles kostet, Jesus, segne diesen Nachbarn. Und dann stellen sie sich ihn vor, wie der geifernd, wutgeifernd am Gartenzaun steht und mit ihnen da rummacht. Segne ihn, segne ihn. Und es kostet dich alles. Segne ihn. Segne ihn. Gott segne ihn. Und dann lassen sie ihn auf Gott hin los. Tief durchatmen. Das hat nichts mit Verdrängung zu tun. Das hat nichts mit Verdrängung zu tun. Verdrängen ist, wenn ich diesen Wut, diesen Zorn ständig unter den Teppich kehren will. Dann gibt's da irgendwann so eine Beule und irgendwann platzt das Ganze. Nein, nein, auf Jesus schauen, das ist der Kanal, der uns hilft, auch mit unseren Wurzelsünden fertig zu werden. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verfolgen. Wenn ich einen auf die eine Wange schlägt, halt ihm die andere hin. Das kann ich nicht aus eigener Entscheidung. Aber das kann ich, wenn ich in Jesus verwurzelt bin. Dann kann ich jede Demütigung ertragen. Weil, wenn ich in Jesus bin, dann bin ich ja auch in ihn hinein gestorben. Und wenn ich gestorben bin, habe ich nichts mehr zu verlieren. Solange das Ego da noch Krach macht und Krawall schlägt, Mensch, gib's ihm wieder, ist das noch nicht genug Staub dieser Erde? Dann kann Gott noch nicht das neue Format machen. Dann ist da vielleicht was in mir zerbrochen. Aber aus Scherben können sie kein neues Gefäß oder keine neue Figur machen. Der Ton muss ganz fein sein. Der Staub dieser Erde muss ganz, ganz fein sein. Richtig zermörsert. Dann fängt dieser Neuformungsprozess an. Aber Bilder sind eben immer nur Bilder. Und Gott wird nach dieser Neuschöpfung das, was er ursprünglich mal in sie hineingepflanzt hat, als Talent, als Begabung, das wird er dann nach dieser Neuschöpfung, was gereinigt ist, durch den Prozess des Sterbens und der Umwandlung, dann wird er das, was naturhaft in sie gepflanzt ist, zu einem Charisma ausbauen. Aber nicht er. Zerbrochene Gefäße sind eigentlich nicht in der Lage, ein wirkliches Charisma auszuüben, weil ein Charisma Ausdruck der Liebe Gottes ist und des Wesens Gottes ist. Wie kann denn jemand, der in sich nur zerbrochen ist und der sich nur selbst bedauert, wie kann der denn Ausdruck der Liebe Gottes sein? Jesus ist vollständig zerstört worden, es ist nichts von ihm übrig geblieben. Er musste den Kelch bis zum letzten Tropfen austrinken. Aber gerade dadurch zeigt sich dann die verwandelnde Kraft der Liebe Gottes. In die Beichte gehen, das bedeutet eben auch, seine Wurzelsünden da einmal rauszuholen und auf den Tisch zu legen und zu sagen, da ist meine Wut, mit der ich 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre rumlaufe. Auf meinen Ehemann, der damals so gesoffen hat, der die Familie tyrannisiert hat. Und als er dann gestorben war, mussten wir die teure Beerdigung noch bezahlen. Im Grunde waren wir froh, dass er nicht mehr da war, weil die Demütigungen endlich aufgehört haben. Gibt's das oder gibt's das nicht? Man muss sich nicht wundern, wenn das dann irgendwann als Akta ist und man hat den Eindruck, da ist Gras drüber gewachsen über diese Sache. Wenn der dann aber nachts kommt und in den Träumen anklopft, auf irgendeine Weise. Das hat dann nichts mit den dämonischen Umtriebigkeiten zu tun, sondern manchmal ist das so, dass die armen Seelen wirklich zu uns kommen. Und wir haben dann Angst, dass jetzt passieren da irgendwelche dämonischen... Nein, komm, ruhig. Das kann aber sein, dass auf diese Weise durch eine Unruhe in der Nacht oder ständige Vorstellungen, man hat immer wieder das Gesicht vor Augen, mein Gott, das ist jetzt 25 Jahre her und auf einmal habe ich das Gesicht vor Augen. Ja, das kann sein, dass die arme Seele da irgendwo nach herumirrt und um Erlösung bittet. Warum kommt die zu ihnen? Weil sie weiß, dass sie beten. Die armen Seelen kommen immer zu denen, die beten. Weil sie Freiheit brauchen, weil sie Befreiung brauchen. Das fürbittende Gebet, oh, wie wichtig das ist, davon lesen wir in Numeri 14, 19. Da betet Mose für das Volk. Verzeih also diesem Volk seine Sünde nach deiner großen Huld, wie du diesem Volk auch schon früher vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. Also immer wieder musste Mose ja Fürbitte einlegen für sein Volk, denn Gottes Geduld war irgendwann auch am Ende. Ja, schön, wie Gott da auch menschlich dargestellt wird. Seine Geduld währt bis in Ewigkeit. Solange wir leben, haben wir die Chance. Aber dennoch will Gott das fürbittende Gebet. Und er braucht dieses fürbittende Gebet von Mose. Denn Gott antwortet da, da sprach der Herr, ich verzeihe dem Volk, da du mich bittest. Numeri 14, 19. Da sprach der Herr, ich verzeihe ihm, da du mich bittest. Und jetzt erzähle ich Ihnen etwas, was damit wirklich zu tun hat. Das ist etwas, worüber ich total erstaunt war und womit ich niemals gerechnet hätte. Numeri 14, 19. Also das fürbittende Gebet des Mose für sein Volk. Und Gott hat wieder Erbarmen und weiter geht's durch die Wüste. Eine Frau kam zu mir aus Polen, wohnt seit etlichen Jahren mit ihrer Familie in Deutschland und erzählte mir plötzlich in meinem Heimatdorf in Polen, sie hat nicht erzählt, wo das da ist, ich kenne mich da ohnehin nicht aus, also in meinem Heimatdorf gibt es ein merkwürdiges Phänomen, das ist jetzt seit einigen Jahren. Die Zahl der Selbstmorde steigt immer mehr, sagt sie. Und das ist deswegen so erstaunlich, weil das auch Menschen betrifft, denen man das vorher überhaupt nicht ansieht, von denen man sicher weiß, die hatten keine Depression oder so irgendwas vorher. Sie sagte, und ein extremes Beispiel war, da war eine Feier, man traf sich und da sitzen alle fröhlich zusammen und trinken und haben Spaß miteinander. Auf einmal steht einer auf, so als wenn er zur Toilette müsste. Dann kam der aber eine ganze Zeit nicht wieder und da sind sie losgegangen, haben den gesucht, da hing der am Balken. So aus dem Fest heraus, aufgestanden und bis gleich, so. Und dann hat sie gesagt, das Ganze macht mir jetzt deswegen Angst, weil meine Familienangehörigen mittlerweile auch schon betroffen sind. Eine Schwester von mir hat das auch. Die hat mich angerufen und hat gesagt, du, ich glaube, ich habe das auch in mir. Die hat geweint und hat ihr dann also gesagt, du, bete für mich und was kann man denn da machen? Da hat diese Frau ihre Schwester, die da in Polen sitzt und auch betroffen ist von diesem Geist des Selbstmords, dann hat die eingeladen. Dann ist sie gekommen, sprach kein Wort Deutsch. Und dann hat die von Pontius nach Pilatus geschleppt. Unter anderem waren sie dann auch bei mir. Und dann haben wir da gebetet. Und sie, also diese Frau, die in Deutschland wohnte, als Dolmetscherin dazwischen, und diese Frau also weinend und schluchzend, ich habe Angst, dass ich mir auch was antue. So will ich das gar nicht. Ich merke, dass sich alles in mir dagegen wehrt, aber es ist wie ein Sog. Man gerät da in einen Sog rein. Du kannst dich da nicht gegen wehren. Das ist wie ein innerer Zwang. Dann haben wir also gebetet und geguckt und ob da vielleicht irgendwas an Schuld vorliegt oder ob sie Esoterik und so einen Kram gemacht hat. Nee, war nicht. Ja, und dann ist sie also wieder nach Hause gefahren. Wir haben auch miteinander gebetet. Jedenfalls kam diese Frau wieder, ohne ihre Schwester. Und dann haben wir gebetet und dann habe ich im Gebet auf einmal gesagt, wie weit ist Ihr Heimatdorf von Auschwitz weg? Da sagt sie, ach, ist ganz nah, Auschwitz kann man ganz schnell erreichen. Also sage ich, hat es denn im Krieg da irgendwas gegeben in Ihrem Dorf, was mit Auschwitz zu tun hat? Nö, nicht, dass ich wüsste. Dann habe ich gesagt, ich spüre das aber im Gebet. Gucken Sie mal, ob da nicht irgendetwas ist, was mit Auschwitz zu tun hat, mit der Judenverfolgung. Dann hat sie gesagt, beim nächsten Mal, wenn ich nach Hause komme, werde ich das in Erfahrung bringen. Dann ging sie also nach Hause, hat mit ihren Verwandten und mit allen möglichen Leuten gesprochen und dann ist sie auf einmal darauf gekommen, ach Moment, an unserem Ortsrand gibt es hier eigentlich ein relativ neues, ein sehr modernes und künstlerisch gelungenes Mahnmal für die verstorbenen Juden im Zweiten Weltkrieg. Und da sagt sie, da geht niemand hin aus unserem Dorf. Das ist da einfach, aber das ist gar nicht im Bewusstsein. Deswegen ist mir das auch nicht eingefallen. Sagt sie, klar, das gibt es ja. Und ich sage, und was hat das auf sich? Warum in eurem Dorf, wenn Auschwitz doch auch ein Stück weg ist? Da sagt sie, es gab diese, diese Todeszüge am Ende des Krieges. Todesmärsche, genau, die Todesmärsche. Genau, und dann hat sie gesagt, und da sind also die Verbliebenen, als die Russen schon nah waren, die ja dann diese Lager dann aufgelöst haben, dann haben die Nazis also, um die Spuren zu verwischen, die letzten Verbliebenen, also nicht mehr direkt getötet und dann in Gaskammern geschickt und dann hinterher in den Krematorien verbrannt, sondern man hat sie leicht bekleidet, fast barfuß, im Winter, also im Februar, als es gefroren hat, durch die Landschaft geschickt, in die Wälder, Todesmärsche. Und da, wo sie umfielen, da fielen sie um. Dann lagen die da in den Wäldern. Und sind dann hinterher verscharrt worden oder wie auch immer. Und ich sage, ja, aber was hat denn euer Dorf damit zu tun? Da sagt sie, ja, das hat mich dann auch interessiert. Also diese Todesmärsche sind durch unser Dorf geführt worden. Ja, ich sage, und, was ist dann gewesen? Ja, sagt sie, Einzelne haben versucht, da zu helfen, aber die sind sofort erschossen worden. Also alle Fensterläden zu, alle Türen zu, nichts gesehen, nichts gehört, nichts gewusst. Ich sage, ja, aber das ist doch immer noch keine Schuld, das kann man aus der Angst heraus erklären. Ja gut, natürlich ist eine Schuld drin, weil es nicht genügend mutig war, aber ja. Und dann hat sie also noch weiter gebuddelt und hat also rausgefunden, dass es eine Mentalität gab in Polen, die im Grunde, jetzt kommt der Anteil der Schuld, froh war, dass man sich selber die Hände nicht schmutzig machen musste. Denn Antisemitismus gab es in Polen und in Russland genauso. Das heißt also, im Grunde war bei vielen so dieser Gedanke, komm, wir schauen gar nicht hin, aber irgendwann ist es vorbei, aber dieses Volk sind wir dann los. So nach dem Motto, die Deutschen machen unsere Drecksarbeit. Und mit dieser Mentalität haben sich viele versündigt. Und dann war die Sache natürlich klar. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie denn, was der Nazi-Geist für ein Geist ist? Das ist ein Menschenfressergeist. Das ist ein Geist der Gotteslästerung und der Menschenverachtung. Das ist der Nazi-Geist. Heute übrigens genauso wie damals. Deswegen, die ganze Geschichte ist dämonisch. Der Nationalsozialismus ist dämonisch. Es ist ein Geist der Gotteslästerung, der Gottesverachtung und der Menschenverachtung. Und diesen Geist haben die Leute dann natürlich in dem Moment auch auf sich geholt, weil diese innere Haltung war, komm, wir gucken gar nicht hin, Türen zu, wir haben nichts gehört und nichts gesehen. Und das ganze Thema ist verdrängt worden. Dann hat man nach dem Krieg natürlich da ein schönes Denkmal hingesetzt. Damit hat man die Schuldigkeit getan. Komm, da gehen wir nicht hin, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Spricht uns noch einer drauf an. Aber wie das immer so ist, es gibt ein schönes Sprichwort, wenn du meinst, über eine Sache ist Gras gewachsen, kommt irgendwann ein Kamel und frisst das Gras wieder ab. Und diese Funktion hat diese junge Frau ausgeübt. Das war den Leuten unangenehm im Dorf. Mein Gott, hör schon auf zu fragen. Und dann kam sie also wieder und hat gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Ich sage, da muss ein Exorzismus gesprochen werden. Da muss ein Befreiungsgebet gesprochen werden. Dann hat sie gesagt, ja, und wer soll das machen? Ich sage, am besten Ihr Heimatpfarrer, Ihr Dorfpfarrer. Ja, sagt sie, der ist aber kein Exorzist. Ich sage, kennen Sie denn einen? Da hat sie kurz überlegt, ja, klar, in Warschau gibt es einen, den kenne ich. Der hat eine offizielle Beauftragung. Sag ich, holen Sie den ran. Und da fiel ihr noch einer an. Sag ich, holen Sie den auch ran. Feiert einen Gottesdienst, macht das ganz offiziell und bittet als Dorf Gott und Polen und die Juden um Verzeihung. Was die anderen Dörfer machen mit ihrer Schuld, ist deren Sache. Aber machen Sie das. Das war dieser Frau noch gar nicht genug. Sie hat dann dieses Thema an ihren Bischof geschrieben und hat gesagt, mir ist klar geworden, das und das und das und so und so und so. Und jetzt gibt es bei uns die vielen Selbstmorde. Da muss ein Exorzismus gesprochen werden. Der Bischof hat sofort positiv reagiert. Und dann ist der Bischof selber dazugekommen und hat mit Exorzisten zusammen einen Befreiungsgottesdienst gefeiert und hat einen offiziellen Versöhnungsgottesdienst angesetzt und hat das jüdische Volk und das polnische Volk und Gott um Verzeihung gebeten und um Versöhnung gebeten. Und ich sage, später kam sie dann nochmal wieder. Ich sage, übrigens, was ist denn mit dem Problem in eurem Dorf? Ja, sagt sie, das ist weg. Und jetzt waren wir in Slowenien, Schwester Margarita und ich. Und dann sitzt da eine Frau zum Gespräch, eine Slowenin, die aber, weil ich ja auch nicht Slowenisch kann, da hat sie gesagt, ich spreche Italienisch. Also gut, haben wir Italienisch gesprochen. So gut, wie es halt ging. Ne? Und und jedenfalls habe ich auf einmal die Stadt Triest vor mir. Triest ist in Italien. Sie war aber Slowenin. Also Ja. Gut, was hat das schon auf sich? Ich hatte auf einmal die Stadt Triest vor mir, wie sie da so im Hafenbereich, also am Mittelmeer liegt, an der Adria liegt. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, über dieser Stadt liegt eine unglaubliche Dunstglocke, so eine richtige Glocke aus Depression. Und dann habe ich sie erstmal gefragt, was ist mit Triest? Da sagt sie, ja, das ist meine Geburtsstadt. Wusste ich ja gar nicht, ne? Sie war Slowenin. Also sie war in Italien geboren und in Slowenien dann aufgewachsen. Ihre Eltern waren Slowenen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne die Stadt ja überhaupt nicht, aber ich sehe da sowas wie eine riesige Dunstglocke darüber liegen. Und als wenn es da viele, da war wieder dasselbe Thema, als wenn es da viele Selbstmorde gibt. Ja, sagt sie, das stimmt. Triest hat überdurchschnittlich viele Depressionen und Selbstmorde. Dann habe ich die sofort gefragt, was war im Zweiten Weltkrieg? Da sagt sie, da haben die italienischen Faschisten riesige Lager gehabt und da sind viele unschuldige Menschen gestorben. Und heute kloppen sich Slowenen und Italiener, die bis heute noch zusammen in Triest leben, wer an diesem ganzen Debakel schuld ist. Einer schiebt dem anderen die Schuld in die Schuhe. Ich sage, jo, das müssen wir weitermachen, am besten noch 100 Jahre lang. Da werdet ihr das Problem nie los. Und dann habe ich der diese Geschichte erzählt von dieser polnischen Frau und von diesem Dorf und wie die polnische Bischofskonferenz nachher sogar darauf reagiert hat. Die polnische Bischofskonferenz hat, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, vor einigen Jahren offizielle Gebets- und Versöhnungsgottesdienste durchgeführt und hat das jüdische Volk um Verzeihung gebeten für die Schuld, die das polnische Volk im Zweiten Weltkrieg auf sich geladen hat. Sonst war das doch immer, da gab es doch immer die Guten und die Bösen. Die Bösen waren immer nur die Deutschen. Waren sie ja auch, was dies betrifft. Die haben ja diesen Geist da schließlich hingebracht. Aber die Polen oder viele Menschen in Polen haben diesen Geist eben aufgegriffen. Ja, und dafür haben die polnischen Bischöfe um Verzeihung gebeten. So wie unsere deutschen Bischöfe das jetzt in Israel, in Yad Vashem, in dieser Gedenkstätte des Holocausts auch getan haben. Sie haben dort Kränze niedergelegt und haben wirklich das jüdische Volk vor Gott im Gebet um Verzeihung gebeten. Fand ich einen großartigen Akt und ich habe gedacht, na endlich. Das muss noch viel mehr passieren, das genügt nicht, wenn man das einmal so macht und dann, ach komm, lass sein, ist schon gut. Dieser Geist ist doch immer noch lebendig. Warum wächst denn dieses braune Unkraut noch weiter in unserem Land? Der ist doch gar nicht weg, dieser Geist. Der war nie weg, weil nie wirklich um Verzeihung gebeten worden ist. Unsere Leute kamen wieder aus dem Krieg, Scheuklappen, nichts gehört, nichts gewusst. Komm, wir schauen nach vorne, unsere Kinder sollen es besser haben. Aufbauen, Ärmel hoch, komm, nicht mehr an die Vergangenheit denken. Ich weiß, dass viele Menschen noch vor ihrem Tod Dinge aus dem Krieg gebeichtet haben. Aber ich weiß auch, dass viel Schuld mit ins Grab genommen worden ist, weil Menschen so verletzt waren und so voller Angst, dass sie gar nicht in der Lage waren, das überhaupt auszusprechen. Und deswegen, es gibt so viel vergrabene Schuld in unserem Land. Braune Uniformen, die in die Kamine gestopft wurden oder in die Brunnen gestopft wurden, Deckel drauf, fertig. Ich habe nie dazugehört. Verdrängte Schuld, wo nicht um Verzeihung gebeten worden ist und was nicht in den Beichtstuhl getragen worden ist. Das lastet auf unserem Land. Und wir brauchen Moses, der sagt, verzeih also diesem Volk seine Sünde nach deiner großen Huld, wie du diesem Volk auch schon früher vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. Da sprach der Herr, ja, ich verzeihe ihm, da du mich bittest. Und diese Moses-Funktion haben unsere Bischöfe und die Priester natürlich auch. Und die Betroffenen auch. Aber davon gibt es immer weniger. Die nächste Generation hat die Beziehung zu dem Thema nicht mehr. Das ist unsere Chance, diesen Nazi-Geist, diesen Menschenfressergeist und diesen Gotteslästerergeist endlich rauszukriegen. Im Emsland, weiß ich, gibt es Initiativen, wo über den Lagern, die da gewesen sind, um Befreiung gebetet wird. Das sollte in anderen Gegenden Deutschlands auch passieren. Weil das bitter notwendig ist. Die Schuld lastet immer noch auf unserem Volk. Die kann man 100 Jahre verdrängen. Solange aber niemand in die Knie geht und sagt, Herr, verzeih die Schuld, bleibt das da. Und dieser Rattenschwanz des Satans kommt an irgendeiner anderen Stelle in anderer Form wieder raus. Die Menschen müssen in die Knie und müssen Gott um Verzeihung bitten. Aber eine Nation, die Gott immer mehr vergisst, hat natürlich alles andere im Sinn, als Gott um Verzeihung zu bitten. Da muss dann Bewusstsein geschaffen werden und da muss dann aus rein menschlicher Bemühung das Ganze überwunden werden. Der Satan lacht sich tot. Ja, tät das mal. Die Vergebung des Volkes. Und es braucht den Moses, der da stellvertretend für das Volk in die Knie geht und der als einziger natürlich so sehr mit Gott verbunden ist, dass er erkennt, wo die Schuld überhaupt ist. Die blinden Menschen da, die erkennen nicht mal ihre Schuld. Menschen, die von Gott entfernt sind, erkennen ihre Schuld nicht, ja. Als wir in Slowenien waren, da haben wir ja auch, um das mit dieser Frau übrigens noch zu Ende zu führen, diese Frau, diese Slowenin, die in Italien geboren wurde, der fiel das Ganze wie Schuppen von den Augen. Die sagte, also nach wie vor ist ja Dresden meine Stadt. Woher sollte ich das wissen? Ich habe die Frau vorher nie im Leben gesehen, ne? Und ich sehe auch immer Triest vor mir, ne? Und da zeigt sich, dass diese Frau mit Triest also so viel verbindet. Sagt sie, da kenne ich die Kapuziner, da kenne ich die und die. Ja, und da könnte ich da und da hingehen. Ich sag, lassen Sie sich nicht abschrecken. Sie müssen damit rechnen, dass Sie zum einen oder anderen kommen. Der sagt, was hast du denn? Sonst bist du gesund? Ich sage, lassen Sie sich nicht abschrecken. Suchen Sie so lange, bis Sie einen Priester finden, der für dieses Thema offen ist. Und dann bilden Sie mit dem zusammen eine Gebetsgruppe, einen Gebetskreis. Ja, finden Sie schon? Ja, die und die. Ja, ich habe schon Leute. Ja, klar. Also eine Frau wirklich, die sehr tüchtig wirkte, die sehr fähig war, auch von der ganzen Statur, von der Kleidung her. Man merkte wohl, dass das eine Frau war, die Initiative hatte. Die auch in der Lage war, Dinge zu formulieren. Und die hat das sofort zu ihrem Anliegen gemacht. Und ich habe ihr dann später nochmal gesagt, also auch im Nachhinein, wenn ich für sie bete, dann spüre ich, dass Gott ihnen den Dienst der Versöhnung auflegt. Ja, sagt sie, ho capito. Hab's verstanden. Also da bin ich sicher, dass diese Frau losgeht und in Triest da einen Versöhnungsdienst anfängt. Und ich sag auch, beten Sie auch für die Versöhnung zwischen Italienern und Slowenen, denn die kloppen sich ja immer noch in Triest um Vorherrschaften und Schuldzuweisungen und so. Das muss aufhören. Ja, gut, also diese Frau war für dieses Thema gewonnen. Bin mal gespannt, ob ich jemals noch davon höre. Aber auf jeden Fall hat mich das sehr stark erinnert an diese Geschichte von der Polin, die mir das aus ihrem Heimatdorf erzählt hat. Und jetzt Mauthausen. Wir haben also die Exerzitien dort durchgeführt am Leubelpass. Ist also der Pass, der Österreich, also Kärnten mit Slowenien verbindet, durch die Karawanken, dieser Karawankentunnel also. Und das haben wir da erfahren, der ist von Kriegsgefangenen, von KZ-Inhaftierten gebaut worden. Und zwar war das KZ Mauthausen. Das hatte dort einen Ableger. Und da waren Kriegsgefangene aus Skandinavien, aus Kroatien, Serbien, aus Frankreich, aus Italien, von überall her. Kriegsgefangene, die man also dann irgendwo ins KZ gepackt hatte. Und wenn die dann kräftig waren, dann hat man gesagt, so, du gehst zum Leubelpass den Tunnel picken. Dann mussten die also mit der Spitzhacke sozusagen diesen 10 Kilometer oder 8 Kilometer langen Tunnel da schlagen. Und da sind natürlich viele Menschen dabei ums Leben gekommen. Und auch eine der Frauen, die mit uns gekommen waren, Stoiker, ne, die hat erzählt, zwei ihrer Onkel sind in Mauthausen gewesen und sind dort ums Leben gekommen. Da sagt sie, jetzt bin ich endlich an dem Ort und sehe das mal. Dann sind wir also dahin gegangen, Schwester Margarita, Gerd, Hohmann, Stoiker und ich. Moment, da haben wir die Matthäa haben wir auch noch mitgenommen. Matthäa, die das Ganze organisiert hatte. Ja, und dann haben wir dort also um Versöhnung gebetet. Wir haben um Versöhnung gebetet, dass Gott die Schuld dieses deutschen Nazigeistes vergeben möge. Und wir haben uns auch stellvertretend bei all den Nationen entschuldigt, die dort in Mauthausen wirklich so schändlich behandelt worden sind und gedemütigt worden sind bis in den Tod hinein. Wir haben also dieses Lebensopfer der Menschen Gott hingehalten und haben dieses Opfer also versucht, Gott hinzuhalten, um es fruchtbar werden zu lassen für die Vergebung der Sünden und für die Erneuerung der Kirche, auch in Slowenien, in Österreich und in Deutschland. Und es ist wirklich unsere Aufgabe, da um Verzeihung und um Versöhnung zu bitten, weil durch diese massive Schuld, die da auf unser Volk geladen worden ist, es liegt wie eine Betondecke. Und jedes Mal, wenn es geht mir auch so, und wenn man mit mehreren um die Vergebung der Schuld bittet, dann ist das so, als wenn die Erde ein Stück unter den Füßen bebt. Das vibriert förmlich. Also mir stellen sich Nackenhaare zu Berge dabei. Mittlerweile ist mir klar, was dann nämlich passiert. Jedes Mal, wenn Menschen anfangen, so zu beten, nehmen die Engel die Spitzhacke in die Hand und hauen diese Betondecke durch. Bildhaft gesprochen. Bildhaft gesprochen. Aber diese Schuld ist nur zu beseitigen durch das Gebet, durch das stellvertretende Gebet. Die Bitte um Verzeihung ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung dafür. Also die stellvertretende Bitte um Verzeihung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Schuld vergeben wird. Im Kleinen wie im Großen, auf nationaler Ebene, auch auf historischer Ebene. Und bei Gott gibt es nur das ewige Jetzt, das nützt nichts zu sagen, ach komm, hör auf, ist 60 Jahre her. Das haben die Leute vor 30 Jahren auch gesagt, hör auf, ist 30 Jahre her. Mir ist immer aufgefallen, wenn ich als Priester dieses Thema anspreche, fangen die Leute nervös an, auf ihren Plätzen hin und her zu rutschen.
Ist doch gleich fertig.
Es muss doch mal aufhören, dass man das immer nur verdrängt. Man muss doch mal stehen bleiben, sich in Jesus anbinden und sagen, das ist ein Stück unserer Geschichte. Nun schau es an, in Gottes Namen. Schau es an und bitte Christus da hinein in diese Wunden, die das Volk geschlagen hat und die ihm dann im Nachhinein geschlagen wurden. Das hat nationale, das hat historische Konsequenzen, dies Ganze. Moses bittet für sein ganzes Volk und der Herr spricht, ich verzeihe ihm, da du mich bittest. Wir haben das auch mal gemacht von unserem Gebetskreis in Saarbeck. Da ist eine Initiative entstanden, an Plätzen, wo im Bistum Münster Synagogen gestanden haben, das überhaupt erstmal rauszufinden und dann da zu zwei oder zu dreien hinzugehen und da um Versöhnung zu beten. Versöhnung zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volk, so, dass das kein Mensch erfahren hat. Und dann hat eine Familie sich die Arbeit gemacht und hat das in Erfahrung gebracht, in welcher Stadt, in welchem Dorf Synagogen gestanden haben. Und dann ist man rumgefahren und hat geguckt, in einigen Städten stehen die Synagogen noch, in Münster und in Coesfeld steht die auch noch, da ist aber heute eine Freikirche drin. Aber in anderen Städten findet man dann nur noch irgendwelche Gebets- oder Gedenktafeln. Und in anderen Städten ist da nichts mehr. Da ist dann vielleicht ein Aldi-Parkplatz oder sowas. Ne? Zubetonieren am besten. Weg mit den Erinnerungen. Jedenfalls haben sich dann also wirklich, hat sich eine Initiative entwickelt. Dann sind also immer 2, 3, 4 Leute losgefahren, haben sich vereinbart, sind losgefahren. So, wir fahren heute nach Gronau, wir fahren heute nach Rheine, wir fahren heute nach Recklinghausen, wir fahren heute da und dahin, wir fahren heute nach Münster. Was machen? Da stehen, so als wenn man sich trifft und auf den Vierten wartet. Ne? Rosenkranz in der Hand, der du für ins Blut geschwitzt hast. Mit denen, die hier gelebt und gebetet haben und von hier aus in die KZs geführt worden sind, der du für ins Blut geschwitzt hast. Jesus, du bist ja einer aus diesem Volk. Was daraus passiert, weiß ich nicht. Muss man auch nicht wissen. Aber Gott antwortet auf seine Weise. Der Gebetskreis platzt aus allen Nähten, zum Beispiel. Weil Leute spüren, da passiert was. Ein anderes Beispiel, ach, ist egal, ich erzähle das einfach. Ein anderes Beispiel, mein eigener Vater war gestorben. Und ich wusste nur, dass er an der russischen Front war und später war er in Italien und ist dann da gefangen genommen worden von den Engländern und nach Ägypten gebracht worden in Gefangenschaft. Da kam er 48 wieder. Und ich wusste, dass er zwischendrin etliche Jahre hatte, wo er in Münster war, wo er meine Mutter kennengelernt hat, die er dann später geheiratet hat. Irgendwann, als Vater tot war, habe ich mich gefragt, was hat er denn in Münster gemacht mitten im Krieg, als gar nicht gekämpft wurde, als junger Soldat. Und dann hat sich mir ein Gedanke aufgedrängt, der war doch wohl nicht in der Judenverfolgung eingesetzt. War der denn möglicherweise mit dabei, als die jüdischen Familien aus den Häusern herausgeführt wurden und da verladen wurden? Da sind wie in anderen Städten auch schreckliche Dinge passiert. Aber auf einmal hatte ich das vor Augen. Jesus, und dann hatten wir irgendwann einen Studientag in Münster. Da habe ich einen Tag gebläut und bin dann durch die Straßen gegangen und habe gedacht, hier mögen sie gewohnt haben und da mögen sie gewohnt haben. Und davon bin ich stehen geblieben und habe gedacht, bist du verrückt? Was machst du hier eigentlich? Aber der Gedanke ließ mich nicht los. Ich hatte eine richtige Unruhe. War mein Vater in der Judenverfolgung eingesetzt? Und dann habe ich wiederum gedacht, naja, in Münster gab es kein KZ, also getötet hat er sie nicht, er hat sie allenfalls verladen. Habe ich versucht, mir vorzustellen, naja, gut, vielleicht war seine Schulter nicht ganz so groß. Und dann habe ich wiederum gedacht, naja, vorher war er vielleicht MG-Schütze an der russischen Front, wo ist letzten Endes der Unterschied, ob er in Russland Menschen erschießt oder in Münster Leute auflädt. Gott, das stand plötzlich so grausam vor mir, was da im Krieg alles passiert ist. Und wie gesagt, dieser Gedanke, dass er im Krieg in der Judenverfolgung eingesetzt gewesen sein konnte, da hat er nie drüber gesprochen, was im Krieg war an der russischen Front oder in Münster oder in Italien. Da hat er nie von gesprochen. Aber was macht ein Soldat im Krieg? Jedenfalls dieser Gedanke, dass mein Vater in der Judenverfolgung eingesetzt war, war für mich auf einmal ein ganz schrecklicher Gedanke. Und ich wusste da gar nicht anders mit umzugehen, damit ich irgendwann angefangen für meinen Vater bei allen Messen zu beten. Jesus, wenn es so war, dass mein Vater in der Judenverfolgung eingesetzt war, dass er sich gegen dein heiliges Volk versündigt hat, gegen das, was in der Bibel als Augapfel Gottes bezeichnet wird, dann bitte ich dich um Entschuldigung. Und das war so ein Standardgebet in jeder Messe, immer bei der Gabenbereitung, kurz für den Papa gebetet. Jesus, vergib ihm. So. Und dann war das eines Nachts, dann habe ich also geträumt, da kommt mein Vater irgendwo aus dem Dunkeln herausgeschwebt in so einem weißen Hemd, in so einem Totenhemd oder Operationshemd oder was auch immer das war. Und er war in seinem Gesicht fast so weiß wie das Hemd und ich habe gesehen, er kommt als Toter sozusagen auf mich zu, aber es war überhaupt nicht erschreckend oder irgendwas für mich. Er kommt da auf mich zu und dann legt er sich da hin. Und sagt, komm, leg dich einen Augenblick zu mir. Und da musste ich mich wie so ein T-Stück an ihn dranlegen. Und zwar, wenn Sie sich vorstellen, so da seine Rippen. Und ich musste mit dem Kopf so ganz leicht daran. Und hinterher ist mir klar geworden, die Rippe, also die Seite, wo das Herz ist. Ne? Also so eine ganz leise Berührung. Also die Verbundenheit mit dem Vater wurde dadurch deutlich. Das war ein kurzer Moment. Im Schlaf spürte ich förmlich die leise Berührung hier oben am Kopf. Und dann richtete er sich wieder auf, bedankte sich, lächelt und geht so rückwärts zurück in das Dunkel, aus dem er gekommen war. Und von dem Moment an hatte ich einen inneren Frieden, aber was für einen. Diese Anfechtungen hatte ich nie mehr. Das kann also sein, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Seelen der Verstorbenen sich einfach melden und ihnen eine Unruhe einflößen. Ich musste das nicht wissen, was genau er im Krieg getan hat. Wenn er nicht darüber gesprochen hat, dann musste ich es nach seinem Tod auch nicht rausfinden. Das hätte er mir zu Lebzeiten erzählen können, wenn es für ihn wichtig gewesen wäre. Aber auf einmal drängt sich das auf. Das ist dann da. Da hast du diese Unruhe und rennst damit rum. Beten, 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 stellvertretend beten. Und auf einmal kommt dieser Traum. Der Vater kommt, es gibt diese ganz leise Berührung. Kein Wort wurde gesprochen. Aber es war ein Friede da, kann ich Ihnen sagen. Und er bedankt sich, verneigt sich, lächelt und verschwindet in den Hintergrund. Also, die Bitte um Verzeihung, etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Für die armen Seelen können wir das tun, für die Seelen der Verstorbenen, die manchmal vielleicht noch in Unruhe sind, weil eben an der Erlösung noch ein Rest fehlt. Wenn Paulus sagt, wir erfüllen mit unseren Leiden den Rest, was in den Leiden Christi zur Erlösung der Welt eben noch nicht geschehen ist. Dann muss ich doch sagen, dann gibt es eben auch Reste, die aufgearbeitet werden müssen. Es gibt sie, diese Reste. Deswegen ist das für mich also ganz wichtig, dieser Gedanke, bitte um Verzeihung. Also bitten wir um die Verzeihung für die Sünden unseres Volkes, bitten wir um die Versöhnung mit all denen, denen wir Übles angetan haben. Gut, da hat jede Nation ihren Dreck am Stecken. Die Franzosen hatten auch ihren Napoleon. Dem haben sie heute noch einen Rauschen, also so einen riesen Tempel da gebaut. Ne? Die Engländer waren auch nicht gerade ein kriegsarmes Volk in der Vergangenheit. Aber verdrängen und verschieben tun die alle gerne. Von den Engländern wird Deutschland natürlich immer den Fritzen, wird immer vorgeworfen, der preußische Militarismus. Die Engländer waren nun wirklich nicht gerade brav in der Geschichte, was die in Südafrika und in anderen Ländern verzapft haben. Aber gut, es geht jetzt nicht darum, die Sünden der anderen zu weichen. Jede Nation muss sehen, wie sie mit ihrer Schuld fertig wird. Aber wir eben bitte mit unserer. Und es braucht Mose und es braucht Propheten, die darauf hinweisen und sagen, nun macht es doch endlich. Also in die Knie gehen, um Verzeihung bitten für die Schuld des Volkes, weil wir eben Teil dieses Volkes sind. Und der Herr verfolgt die Schuld der Väter bis in die dritte und vierte Generation, lesen wir im Alten Testament, mehrmals. Hier ist doch kein Märchenbuch. Warum nehmen wir es denn nicht ernst? Warum können wir nicht erkennen, dass die Not, die die Menschen heute haben, diese Dunstglocke an Depression, die liegt doch auch über unserem Land. Wir haben nie so viele Selbstmorde gehabt in unserem Land wie heutzutage, gerade unter Jugendlichen. Mein Bischof sagte mir mal, wir wissen, mit wir meint er die Bischofskonferenz, dass die meisten der Selbstmorde unter Jugendlichen auf das Konto des Satanismus gehen und Okkultismus gehen. Ja, hallo, und auf der anderen Seite wird dann gesagt, den Teufel gibt es nicht. Oh Jesus, die Zahlen, die nicht mehr bekannt gegeben werden, richtig, um die Leute nicht in Angst und Schrecken zu versetzen. Mensch, wir müssen nicht Angst und Schrecken entwickeln und wir müssen nicht verdrängen, wir müssen auf Jesus schauen und die Augen endlich aufmachen, was hier los ist, was hier gespielt wird. Das ist doch der Stachelschwanz des Satans, der 60 Jahre unterirdisch gewühlt hat und da ist er auf einmal wieder und treibt die Blume des Satanismus. Ist doch auch derselbe Menschenfressergeist. Das kann man natürlich machen, weil der Geist Gottes überall wirkt. Sie haben ja gemerkt, heute Nacht im Schlaf, der junge Mann liegt da im Bett und denkt an das Bild, das er von mir gestern genannt bekommen hat und ich liege in meinem Bett und denke an ihn und bete für ihn. Ne? Man muss nicht an den Ort gehen. Aber wenn man es kann, ist es auch hilfreich, weil einem selber das Bewusstsein stärkt. Ne? Aber ich glaube, dass das, was jetzt in Holland passiert, was ja in ein paar Jahren auch in Deutschland passieren wird, dass das auch eine Frucht von einer Schuld ist, die in der Vergangenheit auf sich geladen worden ist. Zum Beispiel diese ganze Entchristianisierung, die in Holland so schnell gegangen ist nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das ist ja ein richtiger Absturz. Holland war ein frommes Land. Ich erinnere mich in meiner Kinderzeit, wir hatten immer einen holländischen Pater, Pater Bellarmin, ne, der immer von den Engeln und Erzengeln sprach. Ja, wir haben ihn immer so ein bisschen nachgemacht, aber war ein lieber Kerl, ein todguter. Die ganze Stadt Enschede zum Beispiel ist jetzt eine Gemeinde geworden. Enschede ist so groß wie Münster, 300.000 Einwohner. Ja, diese Entchristianisierung in Holland, die hat natürlich auch das veränderte Menschenbild zur Folge. Man muss ja nicht meinen, wenn man ein Land vom Christentum befreit, dann bleibt der reine Humanismus über. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Holzauge sei wachsam. Wie hat sich denn der Humanismus entwickelt? Auf der Basis der christlichen Kultur. Und jetzt versucht man, die christlichen Wurzeln abzuschneiden und meint dann, den reinen Humanismus ohne Gott vorzufinden. Es wird entchristianisiert und es wird enthumanisiert. Das Menschenbild, was da übrig bleibt, nicht nur in Holland, in Deutschland genauso, in ganz Europa kommt das, ist doch geprägt von dem Gedanken, der Mensch ist nur so lange sinnvoll, wie er funktionsfähig ist, wie er nichts kostet, wie er jung ist, dynamisch ist. Ja, ne? Wir haben amerikanische Verhältnisse. Also von daher, man muss beten, dass dieser Geist des Atheismus und des verkappten Humanismus, der eben auch ein Atheismus ist, dass dieser Geist entlarvt wird und überwunden wird. Nicht als wenn wir den Humanismus nicht mehr gelten lassen wollen. Es gibt ja auch den Einfluss des Humanismus auf das Christentum. Insofern der Humanismus natürlich all die feudalen Strukturen rausgeschält hat und entlarvt hat und vielleicht jetzt auch freiheitlichere Strukturen geschaffen hat, in denen sich das Christentum wieder ursprünglicher entwickeln könnte, wenn es das mal täte. Und das tut es nicht und ich bin sicher, dass diese Dinge von hoher Abtreibung, Euthanasie, all die Dinge, die der Nationalsozialismus hier auch einführen wollte, da hat sich die ganze Nation hinterher dagegen gewehrt. Jetzt kommt es auf freiheitliche Weise wieder ins Spiel. Wir haben nie so eine hohe Zahl an Abtreibungen gehabt. Man muss beten, man muss so wie in diesem Gebetskreis in Sabeck man an diese Stellen der Synagogen gegangen ist, so müsste man auch den Mut haben, an die Stellen zu gehen, wo Menschenleben zerstört wird, ne? Durch angeblich humanistische Erwägungen. Ja, da wird ein bisschen Beethoven dann eingespielt und dann, tschüss Mama. Meine Gemeinde ist 30 Kilometer von der holländischen Grenze entfernt und wir wissen mittlerweile, dass viele Holländer nach Deutschland rüberkommen, weil die sagen, hier sind wir im Alter noch sicher, ne? In Holland wissen wir ja gar nicht, ob dann nicht irgendwann jemand sagt, Der Alte ist nicht mehr klein im Kopf, komm, jetzt kriegt er die Spritze. Ja, ja, und wenn das also wirklich die Frucht des Humanismus ohne Gott ist, dann macht er mir Angst und Bange. Allerdings, auch da gilt wieder, in Christus verwurzeln und dann erst die Dinge anschauen. Ne? Immer erst in Christus festmachen. Wenn sie nicht in Christus fest sind, gucken sich die Sachen nicht an, die machen sie sonst fertig. Aber dann schauen sie sich die Dinge an und sie werden sich wundern, wie sie auf einmal klare Unterscheidung haben und erkennen können, ob Gottes Geist am Werk ist oder nicht. Weil sie dann eben nicht mehr angstgeprägt sind, sondern durch den Blick Christi gereinigt. Ach, da ist noch so viel, was ich Ihnen erzählen muss, aber ich mache das andere nicht mehr so ausführlich. Also die Bitte um Verzeihung, ich hoffe, dass Ihnen das klar geworden ist, wie wichtig das auch ist, dieses fürbittende Gebet für die Schuld anderer. Und wenn ich für die anderen um Segen bitte und um Vergebung bitte, kommt der Segen in mein eigenes Herz zurück. Umgekehrt gilt das auch, wenn ich andere verfluche, kommt der Fluch auf mich zurück. Das sehen wir ja bei Harry Potter. Da wird manchmal gesagt, das ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Das können nur Leute sagen, die überhaupt keine Ahnung vom Satanismus haben. Das ist der Kampf zwischen weißer Magie und schwarzer Magie. Die weiße Magie stellt sich dar wie das Gute, ist aber nicht das Gute, sondern ist genauso gut diabolische Magie. Das heißt also, der Harry Potter und seine Freunde, die müssen immer lernen, einen gegen den anderen auszutricksen, für jede Situation die richtige Fluch- und Zauberformel parat zu haben, um dann durch diesen Dschungel des Lebens irgendwie nur durchzukommen. Das Ganze bietet gar nicht die Perspektive einer Erlösung. Man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass da irgendwann mal das Ende des Tunnels kommt, sondern das Ende scheint nur noch das schwarze Loch zu sein. Und bis dahin musst du irgendwie sehen, dass du durchkommst. Ein wirklich aussichtsloser und fast depressiv machender Kampf, der dort dargestellt wird. Dass zum Beispiel Kindern, ich habe früher Teddybären gehabt, manchmal so viele, dass ich da selber kaum noch nebenpasste. Ne? Da mussten die alle schön auf dem Kissen liegen und dann, ja. Heute kriegen die Kinder Pokémons, also kleine Monster. Kleine Monster, mit denen sie kuscheln sollen. Das heißt, die Kinder sollen lernen, mit Drachen und Monstern zu kuscheln. Ne? Also das, was eigentlich bedrohlich ist, soll als niedlich empfunden werden. Und das, was wir früher als niedlich empfunden haben, gilt dann als doof. Ne? Und das merken sie überall. Und das Perverse soll für normal erklärt werden. Und das Böse soll für gut erklärt werden oder auf jeden Fall entschuldet werden und wertneutral dastehen. Daran merken sie wirklich, die Werte werden systematisch auf den Kopf gestellt. Ne? 9 ist 1 und 10 ist keins, das ist das Hexen einmal 1. Also wird alles auf den Kopf gestellt. Also wenn man dem Teufel einmal den Zutritt gewährt, muss man sich nicht wundern, wenn er sich wirklich dermaßen aufdrängt, dass man ihn nicht mehr los wird. Gott bietet sich immer an, weil er uns mit Freiheit erschaffen hat. Der Satan drängt sich auf, das ist sein Job, weil er weiß, er hat nur kurze Zeit. Aber bitte, wir haben nur ganz wenig Zeit, ich habe schon überzogen. Ich wollte doch noch eben sagen, zur Bitte um Verzeihung kommt eben auch noch die Vergebungsbereitschaft, das lesen wir in Epheser 4,32, das muss ich Ihnen doch eben vorlesen. Legt deshalb die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Epheser 4,32. Lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen. Zorn ist eine der Wurzelsünden. Ne? Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Das heißt, was Doppeltes. Die Sonne, das heißt also die Freude an Gott, soll stärker sein als die Finsternis des Zorns. Und das heißt auch, lass den Tag nicht zu Ende gehen, ohne dass du um Verzeihung gebeten hast. Wenn du nämlich im Zorn einiges kaputt gemacht hast beim Partner oder der Familie, nimm den Kopf unter den Arm und bitte um Verzeihung. Mach das gut, bevor du ins Bett gehst. Dann, gebt dem Teufel keinen Raum. Der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit, jetzt kommen die ganzen Wurzelsünden, jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist der Vers 32. Vergebt einander, weil auch Gott euch vergeben hat. Im Buch Jesus Sirach, im Kapitel 28, Vers 2, da heißt es auch, vergib dem Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du betest, auch deine Sünden vergeben. Und Jesus selber sagt das ja auch. Wenn du zum Altar gehst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, geh und versöhne dich mit ihm, dann komm und bring dein Opfer. Denn so muss man fortsetzen, sonst ist das Opfer nicht wirksam genug. Es wirkt in sich, weil es Sakrament ist, aber es verfehlt seine Wirkung an dir, weil du diese Blockade noch hast. Also die Umkehr ist ganz wichtig. Die Umkehr steht in Jesaja 55, 7. Er kehre um zum Herrn, denn Gott ist groß im Verzeihen. Die Umkehr zu Gott, das große Gleichnis vom verlorenen Sohn und vom barmherzigen Vater möchte ich da auch noch anführen. Gott sieht zu, wie der Mensch sich in seiner Freiheit in die Irre begibt. Er hält ihn nicht zurück, aber er leidet. Und er erwartet ihn, bis er dann endlich aus freier Entscheidung zurückkehrt. Gott ist sofort bereit zum Verzeihen. Selbst wenn es den gerechten Bruder dann zur Verzweiflung bringt. Der muss dann auch erstmal kämpfen. Aber gut, da muss er sehen. 1. Johannes 1,9. Da heißt es, da geht es um das Bekenntnis der Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Also das Bekenntnis der Sünden ist auch etwas ganz Wichtiges. Die Sünde muss ausgesprochen werden, sie muss ins Wort gebracht werden. Ich muss sagen, ja, hier stehe ich und bekenne mich, das und das ist gewesen. Wenn ich das nur irgendwo in meinem Hinterkopf habe, bleibt es im Unbewussten. Und ich gilt ja nicht als der Blamierte, gut, kann man nochmal drüber nachdenken und war vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber gehen wir mal drüber weg. Wenn ich aber stehen bleibe und bekenne diese Sünde vor dem Priester im Beichtstuhl, dann sitzt er ja nicht und sagt, aha, erzähl mal mehr, sondern es geht ja darum, dass du selber das Wort, also deine Dinge ins Wort bringst, weil indem du es ins Wort bringst, wird es konkret für dich, es wird überschaubar, es wird anschaubar. In der Liebe Gottes natürlich, immer in der Liebe Gottes wird es anschaubar und Gott sagt, komm, gib's mir. Und dann ist das wie dieses Korn, wie dieses Weihrauchkorn, das auf der Glut dann schmilzt und verdampft. Aber es muss ins Wort gebracht werden. Früher war das in der katholischen Kirche so, dass am Anfang des Gottesdienstes die Sünder nach vorne kommen mussten und ihre Sünden laut bekennen mussten. In Freikirchen ist das heute noch so, dass man Bußgottesdienste ansetzt, wo man nach einer Vorbereitung die Leute bittet, kommt jetzt nach vorne, kommt. Und dann, ich habe das gesehen, also im Film oder in Berichten, da kommen die also scharenweise nach vorne, da fließen Tränen, da wird also leise, wohl, aber doch hörbar, bekannt. Aber jeder tut das, sodass das ein ziemlich lautes Gemurmel ist. Da werden die Sünden bekannt und der Leiter des Gottesdienstes spricht dann so etwas wie eine Befreiungs- oder Lossprechungsformel. Das ist mehr als nichts. Wir können nicht sagen, das ist kein Sakrament, also gilt es nicht. Jedes Bekenntnis der Sünden hat schon auch sündenvergebende Wirkung. Aber die Hochform und die Form, in der wir sicher sein können, dass uns die Sünden vergeben werden, ist eben das Sakrament, weil Jesus uns das selber eben hinterlassen hat. Wir in der katholischen Kirche haben heute eben diese Form, dass man vor einem Priester in Intimität sozusagen seine Sünden bekennt. Der Priester ist zum Stillschweigen verpflichtet, das ist Ihnen bekannt, selbst wenn ein Mörder kommt. Ich darf als Priester den Betreffenden hinterher auf seine Beichte nicht mehr ansprechen. Nicht nach dem Motto, du, mir ist da noch was eingefallen zu dem, was du da und da gesagt hast. Sondern eben sprechen, muss das sein. Der Betreffende, der gebeichtet hat, kann den Priester ansprechen und sagen, ich möchte mit Ihnen noch mal weiter über die und die Sache sprechen. Da kann der Priester sich darauf einlassen. Aber der Priester selber, sobald die Lossprechungsformel gegeben ist, darf den Betreffenden nicht mehr auf den Beichtinhalt ansprechen. Also selbst der Beichtinhalt ist mit dem, der gebeichtet hat, nach der Beichte tabu. Wenn der Beichtende wiederkommt und fängt bei der nächsten Beichte wieder an und erwähnt diese Sache nochmal, weil sie ihm wieder geschehen ist, dann kann man darauf eingehen. Innerhalb des Beichtgespräches ja, aber nach Beendigung des Beichtgespräches Schnitt. Weg. Kein Thema mehr. Wo der Priester mit diesen Dingen bleibt, das überlassen sie dem. Das ist sein Problem. Er ist ja in Christus verwurzelt und er kann die Dinge auch dahin abgeben. Also mir ist das ehrlich gesagt noch nie passiert, dass ich jemandem hinterher geguckt habe, ach so eine bist du also. Ne? Also das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert, das habe ich nicht nötig und ich will mich damit auch gar nicht belasten, denn es ist ja für mich nicht erquicklich und es baut ja in keiner Weise auf. Also von daher, keine Sorge. das Bekenntnis in der katholischen Kirche, also in dieser sakramentalen Form, hat es eben diese Form und die bieten wir Ihnen an. Das gläubige Gebet, also jetzt nicht das fürbittende Gebet für andere, sondern das gläubige Gebet, das der Beichtende selber ausspricht, lesen wir in Jakobus 5,15, da heißt es, das gläubige Gebet wird den Kranken retten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Im Zusammenhang mit der Krankensalbung, mit der Einsetzung der Krankensalbung, wird davon also gesprochen. Das gläubige Gebet, das die Sünden vergibt. Dann eben die Verzeihung und Reinigung durch das Opferblut. Im Alten Testament schon, wie gestern schon erwähnt, im Buch Levitikus, das Opferlamm und der Sündenbock. Jesus übernimmt diese Funktion und sagt dann bei der Einsetzung, bei dem Erheben des Kelches, dies ist mein Blut zur Vergebung der Sünden. Die Umkehrbereitschaft, also der gute Vorsatz und das Versprechen, das wirklich ehrliche Versprechen, die Dinge nicht wieder zu tun und seinen Weg grundsätzlich zu ändern, diese Umkehrbereitschaft ist auch ein ganz zentrales Thema. Die Predigt Johannes des Täufers am Jordanstrand fängt damit an, kehrt um und tut Buße, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Jesus Christus nach seiner Taufe und nach seinem Gang in die Wüste fängt sein öffentliches Wirken an mit, kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Und Petrus bei seiner ersten Pfingstpredigt, die er da hält, 3000 Menschen stehen da mit offenem Mund und lassen sich also voller Erstaunen auf das ein, was da passiert. 3000 lassen sich taufen. Und da wird von der Frage berichtet, ja und was sollen wir jetzt tun? Da sagt Petrus, kehrt um und lasst euch im Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Das heißt also, die Predigt Johannes des Täufers fängt damit an. Die Predigt Jesu nach seinem Gang in die Wüste fängt damit an. Und die Predigt, das öffentliche Wirken der Apostel, fängt auch mit diesem Aufruf an. Und im Alten Testament lesen wir das an x Stellen, immer wieder dieser Aufruf, kehrt um, tut Buße, vielleicht lässt der Herr sich nochmal versöhnen, lesen wir dann zum Beispiel im Buch Hosea oder im Buch Amos bei den Propheten also. Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Also auch die Taufe als sündenvergebendes Sakrament. Und dann die Liebe. Die Liebe als Abbild der Liebe Gottes zu uns. Da lesen wir in Lukas 7,47, als die Sünderin zu Jesus kommt. Jesus ist bei den reichen Leuten eingeladen zum Essen. Er nimmt diese Einladung an. Da kommt diese Sünderin, kniet sich dahin, weint, salbt Jesus die Füße, trocknet ihm die Füße mit den Haaren ab. Also ein ganz merkwürdiges Bild, das uns da gezeichnet wird. Aber die Sünderin weiß gar nicht, was sie noch tun soll, um Jesus in dem Moment ihre Liebe zu zeigen. Es wirkt völlig übertrieben. Und die Reichen nehmen auch Anstoß dran. Mein Gott, wenn Jesus wüsste, was das für eine ist. Also unmöglich, dass er diese Person da überhaupt an sich ranlässt. Jesus aber sieht das Herz. Und dann sagt er, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Also die Liebe als Voraussetzung dafür, dass die Sünden auch vergeben werden. Werke der Liebe sind Werke der Buße. Liebeswerke sind Bußwerke.